SWR 2 Forum.
Und da erinnern wir eingangs an Bilder, die es so wohl nicht mehr geben wird. Etwa die sonntäglichen Straßenszenen in den 50er und 60er Jahren, bei denen Damen und Herren mit Hüten ihre Spaziergänge absolvierten und sobald sich Bekannte trafen, lüfteten die Herren ihren Hut. Das ist eine Geste, die mit dem Verschwinden des Hutes nach 68 gänzlich verloren ging. Und nicht nur die Alltagskultur zeigte sich dazu mal behütet, auch etwa im Film gehörte die Kopfbedeckung geradezu zum guten Ton. Das Schlusstableau von Casablanca mit Laszlo und Ilsa, mit Kapitän Renault und Rick, ein wohlgehütetes Bild. Zwei Jahrzehnte später prägte dann Patrick McNee als Jonathan Steed in der britischen Fernsehserie mit Schirmscham und Melone das Bild vom gut gekleideten Gentleman, selbstverständlich bekleidet mit dem legendären Bowler, der hierzulande als Melone bezeichnet wird. Ja, Bundeskabinette zeigten sich zum Dienstantritt mit Zylinder und Cut. Das meiste davon ist mit dem libertinären Kleiderordnung Ende der 60er Jahre verschwunden, aber mittlerweile trägt man wieder Schiebermütze und Borsalino, Panama-Hut und vor allem den Trilby. Hut ab vor alten Hüten, das soll denn auch sozusagen die Krone unseres Diskurses bilden, in deren Fassung wir die These eingraviert haben, eine antiquierte Kopfbedeckung kommt zu neuen Ehren. Ob sie richtig ist, welche Gründe es dafür gibt, kurz, wo der Hut heute steht, das klären wir und zwar quasi mit einem intellektuellen Dreispitz. Zuvörderst begrüße ich den studierten Designer und Publizisten Bernhard Rötzel, der vor vielen Jahren ein Standardwerk vorgelegt hat, das den Titel trägt, der Gentleman, Handbuch der klassischen Herrenmode. Und da widmet er sich natürlich auch den Hüten, wenngleich, Herr Rötzel, der Hut ja eigentlich nicht mehr zur klassischen Herrenmode gehört, oder doch?
Doch, ich würde sagen, er gehört immer noch dazu, er hat immer dazu gehört und er war da niemals wirklich weg. Aber er gehört nicht mehr in dem Sinne dazu, dass man als Herr das Haus nicht ohne Hut und Stock, was ja früher auch dazu gehörte, verlassen kann.
Der Hut, grammatikalisch ist das Kleidungsstück männlich, zunehmend aber auch weiblich. Frauen tragen ebenfalls vermehrt diesen Kopfschmuck, oder? Das frage ich die Professorin Ulrike Nägele, die künstlerisch-konzeptionelle Modedarstellung und Inszenierung an der Akademie für Mode und Design in München lehrt.
Also auch bei Frauen ist der Hut natürlich immer wieder ein spannendes Thema gewesen. Also auch in der modernen Zeit, aber auch in der Historie. In der Moderne gibt es auch sehr witzige Beispiele, dass der Hut einfach zur Personality gehört für jemanden oder in Filmen auch besonders erst den Clou der Kostümausstattung liefert, wie bei Pretty Woman, bei Julia Roberts zum Beispiel. Die Szene kennt hoffentlich jeder, wo sie eben einkauft mit der goldenen Kreditkarte. Also der Hut ist auch bei den Frauen, das ist jetzt ein etwas klassisches Beispiel, aber ich denke auch in der modernen Welt auf jeden Fall wieder angekommen.
Er gehört zum Inszenierungsgestus, das werden wir noch vertiefen. Und ich begrüße Frau Professor Dr. Christina Treuter, die am Fachbereich Gestaltung Modedesign an der Hochschule Trier lehrt, habilitiert, promoviert. Frau Professor Treuter, als Sie Ihren Doktortitel erworben haben, da hätten Sie sich ja mit dem Doktorhut schmücken dürfen, diesem Insignum akademischer Würde. Und es gibt ja noch zahllose Würdenträger und Würdenträgerinnen, die über den Talaren und Roben noch behütet herumlaufen. Ja, ich bin fast geneigt zu sagen, herumstolzieren, etwa die Richter am Bundesverfassungsgericht, Kirchenmänner, Soldaten mit dem Barett. Merkwürdigerweise ist an Ihnen die diagnostizierte Hutfalte vorbeigegangen. Können Sie mir erklären, warum?
Bei Uniformen oder bei Berufskleidung ist es eben nicht nur Inszenierung, sondern es gehört sozusagen, es ist tradiert, es hat eine Tradition und es gehört, wie Sie schon sagten, eben als Würdeformel dazu. Es ist sozusagen ein autoritäres Zeichen auch, dieses Ensemble eben auch mit Hut zu tragen.
Damit sind wir bei der Geschichte auch schon angekommen, der Geschichte des Hutes. Wie haben wir da die Krone, die ja eine Ableitung des Hutes ist, einzuordnen?
Ich würde sagen, die Krone ist parallel von dem Hut zu betrachten, der ja in aller Regel aus einem weichen Material gemacht wurde. Die Krone würde ich eher in einer Traditionslinie sehen mit dem Diadem und mit anderen Formen von Kopfschmuck. Also die Krone ist für mich die Form des Hutes, die symbolische Wirkung des Hutes oder den Symbolcharakter des Hutes sehr schön darstellt. Also Kinder setzen sich eine Krone auf, wenn sie Geburtstag haben oder wenn sie König spielen. Also die Krone hat eine besondere Wirkung auf uns selbst zurück und der Hut aber eben genauso. Also mit einem Hut setzen wir uns eine neue Facette der Persönlichkeit auf. Genauso wie wir uns mit der Kleidung ja auch nicht nur eine Schutzwirkung umlegen, sondern eben tatsächlich auch einen Traum sozusagen anziehen. Und wenn Sie Casablanca erwähnen und Humphrey Bogart mit dem Hut, den Humphrey Bogart trug, kann auch ein Mann sich ein Stück Humphrey Bogart zulegen.
Also ich gebe Herrn Rötzl hier recht. Ich würde auch eine Differenzierung machen zwischen Hut und Kopfschmuck. Ich finde, die Differenz ist notwendig. Herr Rötzl hat schon darauf hingewiesen, dass beides Symbolcharakter hat. Aber der Hut sozusagen nochmal eine andere Form des Symbols ist, dass sich aus dem mittelhochdeutschen Begriff des Hurt, des Schutzes, der Fürsorge entwickelt hat. Also dass der Hut einen auch schützt, jetzt im tradierten Sinn. Naja, wenn es regnet, setzt man auch einen Hut auf oder eine Mütze eher. Aber sagen wir mal, bis in die 1960er Jahre hinein war der Hut natürlich auch ein Teil, man könnte sagen, ein Schutz, den eigenen Habitus, die Würde, den gesellschaftlichen Rang oder Status mit zu symbolisieren.
Ja, auch. Aber er hatte ja zunächst mal ganz triviale Funktionen, nämlich gegen die Unbilden des Wetters, also gegen Wind und Regen, Schnee, Kälte und Sonne und auch Staub zu schützen. Das Kuriose war dann nur gerade in der Fortentwicklung der 60er Jahre dann, dass man da zunehmend ältere Herren im Käfer etwa sah, die den Hut auf hatten, obwohl sie ja im geschützten Inneren waren. Kein Mensch käme auf die Idee, im Theater den Hut zu tragen. Da war nichts zu schützen. Und als wir alle voll motorisiert waren, beziehungsweise der öffentliche Nahverkehr so entwickelt war, dass wir nicht mehr laufen mussten, da verlor der Hut doch auch seine Funktion.
Ja, das hat natürlich auch mit den Autos zu tun. Die Autos, die zum Beispiel die englische Königin benutzt, sind ja traditionell mit einem sehr hohen Dach ausgestattet, damit eben auch der Prinzgemahl mit seinem Zylinderhut neben der Königin sitzen kann. Aber natürlich hat das Aufkommen der Autos sehr zum Niedergang des Hutes beigetragen. Neben der Frisurenmode, wenn ich mir eine schöne Frisur zurechtgeföhnt habe, setze ich natürlich nicht den Hut obendrauf und zerstöre diese Pracht. Aber der Hut hat ja immer eine schützende Funktion gehabt, was auch immer wichtiger wird im Zuge des Ozonlochs und hat die Haare vor Staub geschützt. Wenn wir uns heute über die Kopftücher ereifern vielleicht von Muslima, dann dürfen wir nicht vergessen, dass auf dem Lande vor 40 Jahren noch jede Frau auch mit einem Kopftuch herumlief, weil wenn Sie in einem kosmetischen Lexikon nachlesen, werden Sie feststellen, dass man Frauen die Haarwäsche alle 2 Wochen empfahl, weil man eben immer eine Kopfbedeckung trug. Aber der Hut hat eben gleichzeitig eine erhebende Wirkung. Eine Kopfbedeckung kann aber eben auch eine Wirkung haben, die uns demütig macht. Die Kippa der Juden dient ja dazu, dass man sich immer daran erinnert, dass jemand über mir ist. Deswegen habe ich was auf dem Kopf. Und diese Kippa wird ja sogar noch unter dem Hut getragen, was ich sehr interessant finde. Also der Hut ist gleichzeitig Schutz, aber eben auch ganz stark mit Symbolgehalt aufgeladen.
Und spielt eine große Rolle bei der ganzen, das frage ich in die Runde, dass der Hut auch größer macht?
Genau, und ich wollte auch nochmal sagen, die ganzen Aspekte des Huttragens gehen ja wirklich von politisch, royal, regional, epochal, sozial bis zur Personality. Und das sind wirklich die Dimensionen. Und auch um nochmal auf das Thema Krone zu kommen, das war eben ursprünglich so eine Sonnenassoziation, die seit Byzanz irgendwie quasi zulässig ist, also oder sich durchgesetzt hat im royalen Bereich. Also der Hut ist schon mehr als nur einen Wetterschutz, also der Südwester, okay, das, aber sonst ist das so diffizil, was so ein Hut ausdrückt und auch, dass man ihn im Theater abnimmt, ist ja nicht nur, damit der Hintermann nicht sehen kann, sondern auch da ist so eine Art von, ja, so vor der Kultur sozusagen seinen Hut ziehen oder eben das Wort unter die Haube kommen. Das sind ja alles, daran merkt man ja, was alles da drin steckt, ne, an Dimensionen.
Wobei das Größermachen sicherlich, wenn wir eben von Humphrey Bogart sprachen, sicherlich bei Männern auch ein Aspekt ist, weil
der stand
natürlich
auf dem Stuhl.
Der hatte sein berühmtes Kistchen bei den Dreharbeiten. Ja. Und tatsächlich ist ja für die Wirkung des Hutes, im Übrigen, wenn wir jetzt auch von der Passform des Hutes sprechen, die Höhe der sogenannten Krone, was ja jetzt auch wieder ein witziger Querverweis ist, also des oberen Teils des Hutes, also nicht der Krempe, entscheidend ist für die Wirkung und die Proportion des Hutes. Ich beobachte jetzt rein unter stilistischen Aspekten, dass der moderne Hut oftmals eine viel zu niedrige Krone hat und dass deshalb die Wirkung der Hüte, die wir in den 30er bis 50er Jahren bewundert haben, darin beruht, dass die Krone in aller Regel sehr hoch ist. Und da spielt natürlich auch die Breite des Hutbandes hinein, was jetzt die Proportionen betrifft. Also das ist ein wichtiger Punkt und erstreckt natürlich nach oben.
Ja, zu diesem Punkt habe ich auch noch was ich gerade demnächst gelesen habe, dass Mercedes einen Trilby entwickelt hat, der eben etwas flacher ist, damit er auch in den Autos getragen werden kann. Und in dem Artikel wurde wirklich dagegen vorgegangen, dieses Bild des älteren Herrn mit Hut im Auto, der auf der Autobahn viel zu langsam fährt, wegzukehren und dafür diese Aktualität des Huttragens wieder hervorzukehren mit dem Verweis auf Johnny Depp und Brad Pitt und andere Stars und Prominente, die fast zu Stilikonen da auch werden. Dieser Hut heißt auch Mercedes Trilby.
Jetzt müssen wir natürlich diesen Begriff des Trilby mal erklären, denn nicht jeder Hörer, jede Hörerin kann da etwas mit anfangen, wer wagt es?
Ja, der Trilby ist benannt nach einer Novelle von Daphne du Maurier und bezieht sich auf den Charakter einer Person in einem Buch. Die Form lässt sich aus diesem Namen nicht ableiten. Und der Trilby ist aber de facto ein Hut, der eine relativ schmale Krempe hat und ein ganz, ganz schmales Hutband in seinem Heimatland Großbritannien, wo der Trilby speziell in Braun ja traditionell zum Pferderennen getragen wird. Das heißt, wenn ich in London einen Herrn im blauen Nadelstreifenanzug sehe, der einen braunen Trilby trägt mit schwarzen Schuhen, was natürlich schwierig ist, weil eigentlich die Hutfarbe mit der Schuhfarbe passend sein sollte, so ähnlich wie bei Damen die Handtasche und die Schuhe zueinander passen sollten. Dann drückt dieser Herr mit diesem braunen Hut eben aus, dass er auch ein Haus auf dem Land hat und da am Wochenende wahrscheinlich auch hinfährt. Aber der Trilby, den wir heute kennen, wenn Sie im Internet den Suchbegriff Trilby eingeben, dann bekommen Sie eine Unzahl seltsamster Hüte, schwarz mit schwarz-weiß kariertem Hutband. Das hat dann mit dem eigentlichen Trilby sehr wenig zu tun.
Seine Grundform ist dreieckig mit einer Krempe.
Dreieckig mit einer Krempe?
Ja, also die Dreiecksform ist...
Ach so, von oben betrachtet, genau.
Mhm. Ja. Gut, dann kann man sich ein kleines Bild machen. Wir haben darüber gesprochen, ausgehend von der Krone, dass es immer auch das Huttragen so ein exklusives Moment hatte. Jetzt blenden wir mal von der Vergangenheit kurz in die Gegenwart. Wer heute Hüte trägt, macht es ja nicht, um Schutz zu suchen unter dem Hut, sondern vielleicht auch deshalb, um eine gewisse Exklusivität, eine Sonderstellung als Alleinstellungsmerkmal sich zuzulegen?
Das ist in der heutigen Zeit seltsamerweise so geworden. Eben wurde ja der Mercedes, also das Auto, erwähnt. Im Grunde ist der Hut früher oder war die Rolle des Hutes die des Autos heutzutage. Also der Hut wird ja nach den Etiketteregeln in privaten Innenräumen abgelegt, hingegen nicht in öffentlichen Räumen und auch nicht im Fahrstuhl, was ja auch sehr unpraktisch wäre, wenn jetzt 10 Herren mit Hut in der Hand da stünden, wäre der Hut am Ende wahrscheinlich zerquetscht. Das heißt, man darf ihn auch im Zug aufbehalten und eben natürlich in der Schalterhalle und an all diesen Orten, aber im Privatraum nicht. Und das ist ein Punkt, der heute eben leider nicht mehr bekannt ist bei Hutträgern. Das heißt, man sieht immer wieder Herren, die im Innenraum ihren Hut noch aufhaben. Insofern, man legte den Hut eigentlich ab. Insofern hatte der Hut seine starke Symbolrolle oder Funktion auf der Straße. Und auf der Straße spielte sich ja früher auch was ganz anderes ab, als es heute ist. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, dass die Gehgeschwindigkeit früher wesentlich geringer war. Das heißt, man schritt, weil die Kleidung, die ein Herr im 19. Jahrhundert an sich trug, wog etwa 15 bis 20 Kilogramm. Das heißt, man musste schreiten, um nicht vornüber zu fallen, also wenn man so gehen würde wie heute. Und der Hut war Teil dieser würdevollen Erscheinung, und als der erste Zylinderhut in London auf den Straßen gesichtet wurde im 18. Jahrhundert, sind tatsächlich Frauen in Ohnmacht gefallen, als sie dieses Rohr auf dem Kopf des ersten Zylinderhutträgers sahen.
Ich bleibe bei meiner Frage und gebe sie weiter an Frau Professor Nägele, weil Sie ja auch eine Modedarstellung und Inszenierung lehren und erforschen. Der Hut heute ein Inszenierungsinstrument?
Ja, ich denke auch, es hängt möglicherweise ein bisschen mit der Entwicklung auch der Mode zusammen, dass eben diese Uniformierung in der Mode ja stattgefunden hat. Wir unterscheiden uns ja kaum noch, die großen Ketten, das ist ja alles eine relativ sehr, sehr ähnlicher Look, den man so im Straßenbild sieht. Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber es ist ja doch recht einheitlich im Gegensatz zu anderen Zeiten. Und der Hut ist dann doch so ein Instrument, um sich irgendwie eine besondere Persönlichkeit und auch ein bisschen Mut und vielleicht sogar etwas Aufmüpfiges zu geben. Gerade was Herr Rötzel gerade sagte, dass man eben betont den Hut aufbehält auf der Bühne, jetzt ein Jan Delay oder irgendein Rapper, die dann eben mit dem Hut da stehen. Das ist natürlich auch so eine Möglichkeit zu zeigen, seht her, ich behalte den Hut auf oder ich behalte sozusagen die Nerven, egal was passiert. Und das ist auch eine Persönlichkeit. Ich denke, es ist auch so ein bisschen so in der Richtung eine Möglichkeit, über diesen gleichgemachten Look sich was Besonderes zu geben.
Da würde ich doch nochmals nachfragen. Hat diese Uniform tatsächlich stattgefunden? Ich habe den Eindruck, so seit 68 sind die Kleiderregeln, die damals als verbindlich galten, doch im Grunde weggeschossen worden, und heute tut doch jeder auf der Straße, was er will.
Naja, Sie sagen es, jeder tut es, insofern ist es dann wieder eine gewisse Uniformierung. Also ich glaube, die Uniformierung besteht die Formlosigkeit der Masse oder der Mehrheit ist in gewisser Form auch schon eine Uniformierung. Aber wir denken, dass wir mehr Freiheit haben und halten uns für individuell, aber letztendlich sind die Menschen schrecklich unindividuell in ihrer Kleidung. Und da kann der Hut natürlich helfen, sich ein bisschen aus der Masse hervorzuheben. Und wenn eingangs gesagt wurde, dass der Hut tatsächlich nicht mehr wirklicher Teil der Garderobe ist, dann ist es insofern richtig, als ich mich korrekt kleiden kann ohne Hut. Und der Hut ist dann eben immer eine Zugabe, die man meistens wegen sehr viel Sonne aufsetzt, ein Panama-Hut oder im Winter auch vielleicht gegen die Kälte.
Aber ich meine, doch, dass sich die Bekleidungskonventionen geändert haben und dass es mehr Vielfalt gibt in dem, was man tragen kann. Auch wenn man den Eindruck hat, dass sozusagen die Massenproduktion, die Modeindustrie überall präsent ist und die Billigläden, sag ich jetzt mal, oder die billigen Textilien, Fast Fashion, auf dem Vormarsch ist. Trotz allem glaube ich, dass auch der Hang danach oder das Streben danach, individuell zu sein, sich ein persönliches Outfit zu geben, das ist schon sehr stark. Und ich glaube auch die Trends, die immer wieder wechseln, ganz schnell sich ablösen, die zeugen auch davon, dass der Wille da ist. Auch dass die Konventionen zusammenbrechen, was ziehe ich im Theater an? Mittlerweile ist es fast egal, was ich da anziehe, wenn ich mich nicht für konservativ halte, sondern eine andere Auffassung habe von meinem Lebensstil, dann gehe ich da auch durchaus in Jeans oder in der Alltagskleidung hin. Und das wird nicht unbedingt so sein, dass mich gleich jeder schief anschaut. Also von daher meine ich schon, dass es da schon auch eine starke Individualisierung gibt, die auch unserem globalen Zeitalter entspricht. Es ist, der Mensch definiert sich nicht mehr unbedingt als gesellschaftliches Wesen, was durch den Status sozusagen oder die Berufsgruppe sich auszeichnet, sondern als Individuum, das verschiedene Rollen einnimmt in seinem alltäglichen Leben.
Also das sehe ich ein bisschen anders, wenn ich das sagen darf. Also der Mensch ist sehr individuell, aber ich glaube, der Mensch möchte kein Außenseiter sein. Der Mensch ist, um es jetzt mal umgangssprachlich zu sagen, ein Herdentier. Und es gibt nur wenige Menschen, die es wirklich ertragen, wirklich ungewöhnliche, einmalige Kleidung zu tragen. Also es gibt in Köln einen Exzentriker, oder ich habe ihn vor Jahren immer wieder gesehen, der lief in einem Mantel, der aus Plastiktüten zusammengeschweißt war, herum und trug eine wirklich individuelle Kleidung. Aber wir wissen alle, wie das ist, wenn wir uns an einem Ort befinden, wo man unsere Kleidung nicht versteht und wir vollkommen alleine dastehen mit unserem Look. Das führt bei den allermeisten Leuten zu einem gewissen Unwohlsein. Und insofern glaube ich, dass Kleidung als Orientierung oder zur Status Bestimmung durchaus wichtig ist, bloß dass der Status durch diesen Drang zur Freizeitkleidung nicht mehr so leicht ablesbar ist, weil man eben heute in der Freizeit kaum noch Differenzen sehen kann zwischen dem genau, Vorstandsvorsitzenden demjenigen, der wirtschaftlich an der entgegengesetzten Stelle steht. Also das ist die Schwierigkeit. Aber früher war es natürlich so, dass durch die Masse der Hüte, wenn wir früher Einer wird gewinnen gesehen haben, viele oder manche Hörer werden es noch wissen mit Hans-Joachim Kuhlenkampf, dann standen die Herren auf der Bühne im dunklen Anzug, die Frauen im Kostüm oder im Kleid und dann konnte es tatsächlich sein, dass da der Generaldirektor stand und neben ihm sein Chauffeur und auf den ersten Blick konnte man an Frisur, Habitus und Brille das nicht so deutlich ablesen, erst in dem Moment, wo gesprochen wurde, wurde es deutlich. Und heute haben wir das Umgekehrte, eben bloß in Grün sozusagen, alle stehen im T-Shirt da und müssen ihren Status dann durch Details vielleicht festlegen. Da kann der Hut natürlich mithelfen. Aber im Innenraum, wie gesagt, sehe ich es dann als unpassend an oftmals.
Bevor Sie gleich darauf antworten, will ich noch ganz kurz erinnern an diese schöne Schlussgeste von Einer wird gewinnen mit Hans-Joachim Kuhlenkampf. Da kam nämlich Martin Jente, der Regisseur, als Butler auf die Bühne mit dem Mantel über dem Arm, den Handschuhen, dem Stock bzw. Regenschirm und natürlich dem Hut. Und darüber lief dann schließlich der Abspann der Veranstaltung. Dann fasse ich jetzt mal ganz kurz zusammen diese doch auseinanderstrebenden Haltungen vielleicht in der Aussage, die Kleiderregeln sind egalitär geworden. Die Verbindlichkeit der 60er, 50er Jahre gibt es nicht mehr. Und da kommt nun der Hut, der ein gewisses Zeichen des Besonderen setzen will. Was mir nur auffällt, ist, dass genau dieses Zeichen des Besonderen sein Wollens oder Könnens oder Müssens wiederum nur ein ironisches Zitat ist. Der Hut wird als ironisches Zitat dann auch keck gesetzt. Also nicht so, wie man normalerweise einen Hut getragen hat früher, sondern leicht verschoben, angeschrägt, als Karikatur seiner selbst.
Ja, auch diese Tendenzen gab es ja oft. Es gab ja eben auch nach der Französischen Revolution so ganz schräge Typen, die haben sich so betont, übertrieben angezogen, incroyable, merveilleux hießen die und die waren eben auch, haben alles so ein bisschen auf die Schippe genommen. Das ist auch ein tolles Phänomen, finde ich fantastisch, weil das, oder die Mods oder die in England in den 80ern, die quasi als Gegenstück zu irgendwelchen Poppern oder wie es damals hieß, quasi so die Anzüge zu kurz trugen und auch, also diese Tendenzen, Dinge auf die Schippe zu nehmen, ist zwar einerseits scheinbar nur so, das nicht ernst zu nehmen, aber ich glaube, dahinter steckt schon mehr. Das ist schon eine subtile.
Was steckt da mehr hinter?
Naja, dass man eben eine eigene Haltung hat. Die Haltung ist eben kontra einer anderen Haltung, aber man drückt da auf jeden Fall was mit aus. Man drückt ja mit allem etwas aus, was Kleidung angeht. Deswegen bin ich ja ein fester Verfechter immer der Sache, dass Mode ein super wichtiges Tool für die kulturelle Betrachtung ist. Und deswegen ist jedes schief sitzende Hütchen jetzt auf die Spitze getrieben, bedeutet schon irgendwas. Also das ist nicht nur einfach so.
Dem würde ich gerne noch ein wenig nachspüren, vielleicht auch auf psychologischer oder sozialpsychologischer Ebene. Indem ich also ein Zitat bringe von etwas, verweise ich auf Vergangenheit und stelle mich in bestimmte Kontexte. Indem ich dieses Zitat ironisiere, distanziere ich mich zugleich davon. Das heißt, ich nehme es, um es nicht zu haben. Das ist ein Nullsummenspiel, genauso wie die zu kurzen Hosen, die nur getragen werden, um zu zeigen, ich kann diese Hose aus einer vergangenen Epoche tragen, aber ich will sie eigentlich gar nicht und will sie doch. Und in diesem Paradoxon zeigt sich da nicht auch eine gewisse Unentschlossenheit, eine Unsicherheit?
Es ist immer die Frage, was eben gesagt wurde, dem stimme ich absolut zu. Kleidung ist eine Sprache, mit der wir sehr viel über uns aussagen, bewusst, ungewollt und zum Teil auch ungewollt sagen wir mit unserer Kleidung sehr viel aus. Wenn wir jetzt den Hut natürlich ironisch verwenden, setzt es voraus, dass wir ihn bewusst einsetzen. Und das ist bei vielen Leuten natürlich aus Unkenntnis gar nicht möglich, weil sie nehmen halt den Hut so her, wie sie ihn finden. Das kann dann auch interessante Effekte zeitigen, aber um zur Ironie fähig zu sein, muss ich natürlich, ähnlich wie bei Kindern, die eben zur Ironie nicht fähig sind oder sie nicht verstehen, muss ich natürlich auf einem geistigen Level sein, dass ich den Hut so einsetzen kann. Und wenn ich etwas zitiere, muss ich natürlich erstmal kennen, was ich zitiere. Und insofern setzt der gekonnte Einsatz des Hutes voraus, dass ich eben weiß, was ich zitiere und in welcher Weise. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, wenn ich ihn als Zitat verwende und nur ironisch, ist er kein echter Bestandteil des festen Bekleidungskanons mehr. Aber es ist natürlich legitim, etwas ironisch zu verwenden. Das kann ich ja mit anderen Kleidungsstücken auch machen.
Aber dem möchte ich mich anschließen. Ich glaube auch, dass gar nicht mehr präsent ist, diese Bekleidungskonvention mit Hut zu gehen. Ich denke, also seit den 60er Jahren, sie gehören nicht mehr dazu und sie können eingesetzt werden als ein Accessoire, was bestimmte Dinge, was auch eine bestimmte Haltung betont. Denn auch ich bin der Ansicht, Mode ist ein Zeichensystem. Es ist Bestandteil unserer gesellschaftlichen Ordnung und sagt sehr viel aus über das, wie wir gesellschaftlich und sozial denken.
Vielleicht auch noch mal ein kleiner Hinweis, also zum Beispiel das Oktoberfest. Ja. Zu meiner Jugend trugen, ich habe selbst mal im Stadtarchiv dafür recherchiert, die ganzen 70er Jahre Fotos des Oktoberfestes waren Dirndl und Trachten frei. Ausnahmen bestätigen die Regel. Natürlich rannten da vielleicht 100 Leute in Tracht und Dirndl rum, aber im Grunde genommen waren das individuell gekleidete Menschen, die da auf dem Oktoberfest rumliefen. Das ist also belegt. Heutzutage ist das das Gegenteil. Heutzutage tragen alle jungen Mädchen Dirndl.
Aber Designermode.
Ja und nein, da ist also, und das Spektrum ist auch relativ weit. Auf jeden Fall will man wieder so der Konvention beipflichten und
ich. Aber auch im Grunde nur ironisch, verzeihen Sie, wenn ich da mich einschalte. Das ist ja auch ein Zitat. In gewisser Weise, es gibt ja diese Dirndl-Outlets in München, die dann aus dem Boden sprießen, wo man dann diese Billig-Dirndls gibt. Es gibt natürlich wunderbar hochwertige Designer-Dirndl, es gibt maßgeschneiderte Dirndl. Aber die jungen Leute sind, glaube ich, da auch sehr offen. Also anders jetzt als die Generation der Leute, die jetzt zwischen 50 und 60 sind, die oft ideologisch vorbelastet sind. Thema 68er wurde eben genannt. Also ich finde das toll. Also mir gefällt nicht unbedingt diese, sagen wir mal, Billig-Dirndls, die da hervorgezaubert werden. Das gefällt mir jetzt stilistisch nicht, weil ich ein schönes Dirndl, dann da gehört noch ein bisschen mehr dazu für mich. Aber davon abgesehen, die spielen damit genauso, wie sie beim Abiball heutzutage damit spielen, sich als erwachsene Leute
alle in
ein Abendkleid. Das wäre zu meiner Zeit, ich habe 1988 Abitur gemacht oder 1987, entschuldigen Sie, ich hatte gerade 30-jähriges Abi-Treffen, in 86, Entschuldigung, das hat mich älter gemacht.
Ja,
da hätten wir uns ja eher prügeln lassen. Keine meiner Klassenkameradinnen, selbst die man, das Stichwort fiel eben, die Popper, die mit dem Lacoste-Hemdchen, hätten ja ein Abendkleid angezogen. Und dass man als Junge sich dann vielleicht in einen Sakko gequält hatte, also ich war damals immer schon sehr klassisch auch, aber ansonsten hätten die meisten, die hatten ihre Domestos-Jeans, die hatten sonst was für Kleidung. Und das ist ein ganz großer ideologischer Wandel, aber ich sehe es eigentlich positiv, weil die jungen Leute damit spielen. Die ziehen sich beim Oktoberfest einen Tracht an, dann setzen sie sich mal einen Hut auf, dann setzen sie sich eine Mütze auf und wenn sie später in den Beruf einsteigen, ziehen sie sich auch den Anzug an, ohne sich verbiegen zu müssen.
Darf ich da mal, also ich weiß es nicht, weil es könnte ja auch ein neuer Regionalismus sein. Im Zeitalter der Globalisierung, wo sich alle Grenzen anscheinend verwischen, wo nichts mehr eindeutig zuordnenbar ist, so sage ich das jetzt mal, wo Moden hin und her, Kleidung über den ganzen Erdball so wandert, also jetzt nicht nur produktionstechnisch, sondern auch stilistisch. Könnte es ja auch sein, dass vielleicht gehen wir zu sehr von uns aus, als eine Generation, die von den 68ern noch geprägt ist und die jüngeren Leute tatsächlich etwas auf den Regionalismus auch halten und es dann eigentlich also nicht nur spielerisch tun, sondern auch ein Stück weit vielleicht auch etwas damit verbinden. Man sieht das ja auch im Bereich des Textilen und der Mode, dass zum Beispiel alte Techniken wieder auf dem Vormarsch sind, wie das Weben und das Spinnen und das Sticken. Also all diese Dinge so im Zeitalter der Digitalisierung und Medialisierung, dass da einfach auch so Bestrebungen gibt, die sagen, wir wollen uns wieder auf tradierte Werte besinnen, ohne dass ich jetzt sage, dass alle auf dem Oktoberfest jetzt sozusagen da das so im Kopf haben, aber dass das vielleicht auch mitschwingt. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Frau Nägele, Frau Trautner, ich möchte den Ball nochmal zurückspielen. Möglicherweise erkennen wir in diesem ironischen Umgang mit dem Hut noch etwas anderes, der ja mit der 68er-Generation ausgestorben ist. Wenn der Hut jetzt eine neue Renaissance bei der Generation, die gegenwärtig als Jugendliche bezeichnet wird, feiert, ist es möglicherweise ein Zeichen einer aufkommenden Restauration eines neuen Konservatismus, der sich dieser Epoche zurückentsinnen will?
Sie drücken das jetzt sehr hart aus. Ich war eben nämlich auch kurz davor bei den Dirndln und bei den Nylonstrumpfhosen, das zum Thema Abiball. Ich habe 82 Abitur gemacht, ich mag es kaum sagen, aber es ist so. Oder auch Handtaschen, Nylonstrumpfhosen, das war BHs, das gab es nicht in unserem Kleiderschrank. Das trug meine Oma und sonst niemand. Und ja, und jetzt wie gesagt nochmal zum Thema Oktoberfest. Da sind sie alle mit Nylonstrumpfhose, BH und Dirndlchen und weißer Bluse, die Mädels. Auch nichts gegen wunderschöne Dirnen, um Gottes Willen. Also das meine ich jetzt überhaupt nicht. Ich spreche nämlich auch eher in diese Richtung, obwohl ich das natürlich, ich bin kein Soziologe. Also ich habe auch zwei Kinder, eine in der 18, die jetzt gerade Abitur gemacht hat. Das ist schon auch eher wieder so ein tradierter, ein bisschen restaurativer, würde ich jetzt auch sagen. Also ohne, dass ich das jetzt wissenschaftlich, mag das jetzt auch nur so ganz leise sagen. Aber ich tendiere auch zu der Meinung, dass das Frauenbild sich wieder Richtung, die Frau ist doch eher die Frau und der Mann ist wieder der Mann, der sozusagen den Hut auf hat. Auch wenn selbst Frauen natürlich Hüte aufhaben und mir wahrscheinlich jetzt meine lieben Kollegen ins Gesicht sprengen. Aber eine gewisse Tendenz möchte ich da auch drin erkennen.
Aber ich glaube auch, um das nochmal so zu sagen, es vermischt sich mit anderen Dingen. Ja, es ist nicht mehr. Wir denken dann immer in dem klassischen Frauenbild. Aber ich denke, dass so die Emanzipation in Anführungszeichen, also ein Selbstbewusstsein damit verbunden ist und dass Frauen, also wir sind 2016 und nicht mehr im 20. Jahrhundert, also dass sich so auch durch die Globalisierung, die ganz, ganz wichtig ist, die Medialisierung, die Digitalisierung, unser ganzes Lebensumfeld ändert sich im Moment so stark und es entwickelt sich auch ein neues Frauenbild, auch ein neues Geschlechterbild. Das ist auch das, was ich nochmal hinterher schicken wollte mit dieser Individualisierung oder Ausdifferenzierung, die zum Beispiel auch diese Geschlechterbinarität mit aufhebt oder negiert. Wir sehen das nicht nur bei Star-Designern, die auf einmal Röcke, also das ist ja auch schon lange her, Röcke für Männer konzipierten, aber wo die Mode sozusagen auch für die Männer in unserem konservativen Sinn, sagen wir mal so, weiblicher wird, aber wo Dinge auf einmal möglich sind, die früher gar nicht möglich waren. Also das ist einfach, dass Bekleidung eben auch einen ganz anderen Stellenwert, glaube ich, jetzt und in der Zukunft haben wird. Nicht mehr den der Distinktion, nicht mehr den des gesellschaftlichen Status, sondern den der Personalität.
Ja. Genau, und es ist auch so, dass durch diese Emanzipation, wie sie ja nun seit vielen Jahren auch quasi so das soziologische Thema beherrschte, natürlich die Männer auch ganz schön was mitgemacht haben. Irgendwie muss man ja auch mal so sehen. Und das ist so eine Art Rückeroberung ihrer einen Rolle auch vielleicht, ja, setzen sie sich so andersrum wieder durch mit. Also ich glaube auch, es ist ein so differenziert zu betrachtendes Thema, dass man es nicht eindimensional betrachten darf. Das glaube ich letztlich auch. Und dass sich da doch verschiedene Sachen miteinander verweben und dass eben das eine Mischung auch ist zwischen dem, auch was Sie sagen, also dieser Suche nach Regionalität und Identität, aber auch nach Männer, Frauen. Wo sind wir eigentlich? Wer sind wir? Die großen Designer vermischen das total, machen also mehr oder weniger fast Frauenkleidung für Männer, um es jetzt mal ganz doof zu sagen. Ja. Und ja, da spielt echt eine ganze Menge eine Rolle.
Zu diesem Trend, den Sie da gerade beschreiben, hin zur Unisex-Gesellschaft, zumindest was die Kostümierung angeht, gehört ja auch der Hut. Also wenn er getragen wird, lassen wir mal die klassischen Situationen wie Hochzeit oder besondere Anlässe außen vor, wo Damenhüte tragen und die Herren dann möglicherweise Herrenhüte, gehört der Trilby ja dazu und den trägt gleichermaßen Mann wie junge Frau.
Wobei es ja immer noch was anderes ist. Also ich sehe das auch mit dieser ganzen Auflösung der Geschlechterrollen, auch in der Mode sehe ich komplett anders, ehrlich gesagt. Also es wird natürlich, es gibt jetzt eine Abteilung in Modehäusern oder Kaufhäusern, wo diese geschlechterneutrale Kleidung angeboten wird. Das ist aus meiner Sicht, hat das mit der Realität auf der Straße gar nichts zu tun. Das gilt vielleicht in einigen wenigen Bezirken bestimmter Städte, aber ich wohne auf dem Land und wenn Sie da als Mann mit geschlechterneutraler Kleidung auftauchen, wäre das äußerst seltsam. Und ich habe 5 Kinder und die haben sehr ausgeprägte Vorlieben, was geschlechtsspezifische Kleidung anbetrifft, ohne dass man sie in irgendeiner Weise dazu motivieren muss. Aber ich glaube, der Hut, um darauf zurückzukommen, hat eine besondere Symbolwirkung und ich glaube, diese, was jetzt beim Oktoberfest beschrieben wird, das ist für mich Verkleidung, weil man müsste erstmal herausfinden, wer alles zum Oktoberfest hinfährt und wer da wirklich einen regionalen Bezug hat und die kommen dann in einer authentischen Tracht und dann hat vielleicht auch jemand mal einen von einem Trachtenverein einen passenden Hut auf, aber ich weiß, dass Leute aus Hamburg, Berlin und sonst wo dahin pilgern in einer modischen Form der Trachtenbekleidung. Interessant finde ich, was eben gesagt wurde von Herrn Hübsch. Es ist eine Sache, wenn ich als Dame einen Herrenhut aufsetze, das kann ich in vielfältigsten modischen Stilrichtungen sehen. Also ich erinnere an die Sängerin Marla Glenn, die immer Herrenkleidung trug. Ich erinnere ganz weit zurück Marlene Dietrich mit dem Herrenzylinder. Das ist immer ein interessanter Effekt, wenn auch die Dame den Herrenanzug anzieht, wie bei Yves Saint Laurent, der Damensmoking. Das war damals außerordentlich, obwohl die Damenmode damals noch sehr weiblich ausgerichtet war. Umgekehrt ist es aber sehr selten zu beobachten und hat einen komplett anderen Effekt, wenn ich als Herr, so im Sinne von Charlies Tante, einen Damenhut aufsetze. Also ich glaube, der Hut ist doch der Geschlechterrolle so stark zugeordnet. Und dann haben wir eben wirklich diesen Verfremdungseffekt, wie der berühmte Rock für den Herrn, der immer mal wieder als Gag propagiert wird. Das ist, das für mich passt es nicht. Ich kann als Dame einen super tollen Effekt setzen. Ich habe Bilder vor Augen von Romy Schneider mit Herrenhut. Das kann sexy sein, das kann alles Mögliche ausdrücken. Wenn ich aber als Herr einen Damenhut, wie sie in Escort getragen werden, aufsetze, dann ist das, wenn ich so an Galliano denke, das ist schon dann eher ein bizarres Statement und hat für mich mit Alltag nichts zu tun. Ich kann im Alltag als junge Frau mit zerrissener Netzstrumpfhose und Doc Martenstiefeln und Punk-Outfit kann ich einen Hamburger aufsetzen, einen Hamburgerhut oder einen Bowler, was man in Berlin ja so sieht, oder einen Zylinder. Es ist alles okay. Aber wenn der Punker einen Damenhut mit Blumen drauf auf hätte, würde er, glaube ich, sich in seiner Gruppe und überall anders auch eher lächerlich machen.
Aber also, ich meine, der Tulbi ist ja sowohl Damen- als auch Herrenhut, mal so gesehen. Und in der Geschichte der Hüte gab es ja auch immer Hüte, die von beiderlei Geschlecht getragen wurden. Zum Beispiel das Barett oder selbst der Dreispitz wurde von Damen dann beim Reiten
aber doch
getragen.
Übernommen von der Herrenmode, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja,
so wie der
Juste au
corps, also wie das Reit. Ja. Es gibt einige Kleidungsstücke in der Historie, die wurden auf die Frau übertragen, wie im Extremfall in den 20er Jahren der Herrenanzug als Kostüm bei den Damen landete, was bis heute größte Passformprobleme erzeugt. Und natürlich ist es äußerst charmant, wenn ich in Theaterstücken oder in der Oper eine Frau in diesem Herrenkostüm sehe mit dem Dreispitz und dem Degen. Da spielen natürlich auch Dinge aus der Sexualität mit hinein und mit Verführung und mit Geschlechterrollen, die natürlich auch aus dem Kontext gesehen werden müssen. Aber ich glaube,
ein Geschlechterbild, was aus dem 19. Jahrhundert resultiert. Ich meine, bis ins 18. Jahrhundert hinein haben Männer die Mode bestimmt und die Frauen waren eher, so wie Sie ja auch eben sagten, Sportbekleidung hat sich dann auch aus der Herrenbekleidung entwickelt.
Würde ich Ihnen gerne beispringen, gerade weil da die 20er Jahre gerade fielen, als Marlene Dietrich in der Männermode als Frau eintrat und den Smoking und den keck gesetzten Zylinder sich aufsetzt. Das war natürlich das Besetzen eines fremden Terrains als rebellische Geste gemeint.
Genau, als neue Frau, als Bild der neuen Frau, die sich emanzipiert hat, die Hosen trägt, sie rauchen kann in der Öffentlichkeit.
Die Hosen anhatte, sprichwörtlich.
Ja. Hat. Und die im Bild der Garçon, sagt ja auch schon Knabe, dann da auftrat. Also das war ja sozusagen ein Emanzipationsbestreben hin zur neuen Frau, so heißt es auch, die neue Frau oder eben auch ja die neue Frau der Sachlichkeit, der Moderne, die dem modernen Leben entspricht, die auch Sport treiben kann, für die extra Sportkleidung dann auch designt wird. Also ich glaube, da muss man schon einen großen Unterschied machen, ob man sich im 19. Jahrhundert befindet oder eben dann in den 1920er Jahren und dann heute sich die Jugendlichen anguckt, wo ich auch denke, also ich wollte auch nochmal zu diesem Unisex sagen. Unisex heißt ja nicht geschlechtslos sein, ja, dass jetzt keiner sich mehr über Geschlechtlichkeit definiert, sondern was ich meinte, war eher so ein Fließen der Geschlechter, dass jeder natürlich jetzt und nicht und wie Sie richtig sagen, Herr Rötzl, gerade auf dem Land oder vielleicht auch hier in Trier würde das immer noch für Aufsehen sorgen, ja, aber dass so Tendenzen, die da festzustellen sind, dass es hingeht zu einer Wahl dessen, wer bin ich, wie konstruiere ich meine Identität sowohl geschlechtlich, sexuell und wie teile ich das oder wie kommuniziere ich das natürlich auch über meine Kleidung. Denn Kleidung ist eben auch, ja, und der Hut spielt da eine große Rolle zur Kommunikation da.
Ich würde ganz gerne nochmal auf einen Aspekt eingehen, den wir bislang vernachlässigt haben. Die Kultur, die Künste sind ja immer Widerspiegelung von gesellschaftlichen Prozessen. Wenn wir also die Filme angucken, Alain Delon, Woody Allen, Frank Sinatra, alles Cowboys, natürlich Hutträger. Der Hut wird oft in der Literatur zitiert. Ich will nur ein Beispiel bringen, das Herr Rötzl in seinem bereits erwähnten Band auch zitiert. Thomas Mann, Zauberwerk, Hans Castorp ermahnt da seinen Vetter Joachim Ziemsen, dass man einen Hut aufhaben soll, damit man ihn abnehmen kann bei Gelegenheiten, wo es sich schickt. Eine wunderschöne Paradoxie. In der bildenden Kunst sei nur an Josef Beuys erinnert und an die vielen, vielen Hutträger und die Gemälde, die die Hüte zeigen, als unterschiedliche Insignien. Wenn man aber in die Popmusik, sozusagen die Kultur der Gegenwart guckt, ja, man sieht Udo Lindenberg mit Hut, Herrn Cicero, Michael Jackson, Jimi Hendrix, Helge Schneider, die Gruppe Rammstein, Christina Aguilera. Aber der Hut in der Popmusik ist überhaupt gar kein Thema. Diese Art der Selbstinszenierung, ich müsste lange nachdenken, um auf einen Titel zu kommen. Oder ist es Ihnen anders?
Wherever you lay your head is your home. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den Titel erinnern. Den gab es in mehrfachen Versionen. Aber tatsächlich, das ist das Einzige, was mir jetzt spontan eingefällt.
7 Wochen.
Genau, ich habe zwar ein enzyklopädisches Gedächtnis, was Musiktitel angeht, aber Hut ist tatsächlich als, der symbolisiert in der Popmusik tatsächlich meistens dieses, oder auch in der Blues, Lyrik, sodass die Standortbestimmung, da wo ich meinen Hut aufhänge, da ist es so wie so eine Art Revier abstecken oder wie eine Duftmarke, wenn ich das mal so sagen darf. Und dazu dient natürlich der Hut als ja, Reviermarkierung in gewisser Weise. Aber der Hut ist eben vielleicht auch für die Popmusik oder für die Musik, die in den seit den 30er Jahren, 40er Jahren sich in den USA entwickelt hat, als Popmusik in all ihren Vorläufern, ist eben auch was Rebellisches. Und der Hut war zu dieser Zeit noch Symbol der alten Generation. Ich meine, wenn man an Fats Waller denkt, den Pianisten, der trug auch auf der Bühne meistens einen Hut. Aber der Hut ist natürlich in der Weise unsexy. Man kann sich Elvis auf der Bühne nicht mit Hut vorstellen, weil zu dieser Zeit eben das Haar schon so ungemein wichtig war. Elvis hatte zwar später in Filmrollen einen Cowboy-Hut auf, zum Beispiel in seinem ersten Film. Love Me Tender war, glaube ich, sein erster Film, soweit ich mich erinnere. Aber man kann sich Mick Jagger auf der Bühne, hat zwar irgendwann im Zuge der Flower, der romantischen Carnaby Street Mode auch Hüte aufgehabt, aber in der Frühzeit der Rolling Stones war eben der Hut. Es gibt ein wunderbares Video, selbst noch als die Beatles ihr Abschiedskonzert gegeben haben, auf dem Dach des Abbey Road Studios, und das ist ja bei der Savile Row, der Straße der Marschneider, dann können Sie ein wunderbares Video im Internet nachschauen, wo eben die Beatles mit ihren Pelzjacken und langen Haaren und Bärten da oben spielen und unten laufen diese Passanten, die aussehen wie Leute aus einer Monty Python-Episode, mit Hut, mit Bowler, mit Trilby, ganz klassisch gekleidet. Und damals hatten wir noch diesen extremen Gegensatz, der eben heute weg ist und was eben heute vielleicht für die Jugend auch unspannend ist. Ich konnte früher die Leute schockieren mit langem Haar und mit Sandalen, wenn die eben alle aussahen wie Erik Ode bei der Kommissar, wo man es ja auch wunderbar sieht in mehreren Episoden, diese Parallelwelt, Erik Ode, natürlich immer diesen komischen braunen Velourhut zum Beispiel und sein junger Assistent Fritz Wepper, wie alle, ich liebe diese Serie, eine meiner Lieblingsserien, äußerst interessant, modehistorisch, Fritz Wepper eben ohne Hut. Und das war eben dieser Generationenkonflikt. Und da hätten die sich eher auspeitschen lassen als junger, cooler Typ, wenn ich dann so einen Hut aufsetze. Weil die Haare jetzt ernsthaft
so wichtig waren.
Weil die Haare natürlich.
Na ja, klar. Herr.
Hair, genau.
Aber, the Beatles ist auch die Frisur. Ja,
klar. Frau Nägel, Frau Teuter, Sie sind ja ganz nah dran an den jungen Leuten, die ja zu Ihren Studierenden gehören. Was fällt Ihnen da auf? Also, weil ich jetzt gerade über die Popkultur gesprochen habe. Dieses wichtige Ingredienz der Alltagsausstattung von Jugendlichen, die in einem ganz wichtigen Bereich ihrer kulturellen Widerspiegelung gar nicht auftaucht. Oder täuschen wir uns?
Also ich glaube, wir täuschen uns, wenn ich das kurz sagen darf, gucken sich die ganze Hip-Hop-Kultur an, die ist ja ohne Kopfbedeckung überhaupt nicht denkbar. Also die Kopfbedeckung, die, wie setze ich meine Baseballmütze auf, verkehrt rum gerade, ich sehe das bei meinen Neffen, wie die ihre den Schirm der Mütze zurechtbiegen, und das ist äußerst wichtig in der Jugendkultur, und ich kenne Leute, die in dieser Hip-Hop-Kultur zu Hause sind seit 20, 30 Jahren, die gehen nie ohne Kopfbedeckung aus dem Haus, das ist bei denen genauso verpflichtend, wie es für meine Großmutter, die Jahrgang 1900 war, absolut undenkbar war, ohne Hut auf die Straße zu gehen, und eben, es wäre auch undenkbar gewesen, im Café den Hut nicht aufzubehalten. Dieses Bild kennen die jungen Leute ja gar nicht mehr, die alten Damen mit ihren Hüten auf dem Kopf im Café beim Kaffee trinken. Also der Hut ist in vielen Bereichen der Jugendkultur äußerst wichtig.
Ja, das finde ich ist ein wichtiger Hinweis, auf die Jugendkulturen, die Subkulturen nochmal einzugehen. Aber da ist es ja auch so, dass sozusagen, da gehört ja ein Outfit dazu.
Genau.
Es ist nicht nur die Mütze oder die Kappe oder der Hut, sondern es ist ein vollständiges Outfit und sozusagen wie eine Art Uniformierung, um ersichtlich zu machen, ich gehöre zu dieser Gruppe und ich führe dieses Leben oder ich habe die und die Vorlieben. Aber jetzt Studierende zum Beispiel des Modedesigns, da gibt es einige, die tragen einen Hut, entweder einen Schlapphut oder so Sachen. Und das ist dann eher Ausweis für Kreativität oder für Personalität. Und so würde ich das auch heute in der Rockmusik oder Popmusik verorten, dass wenn jemand da Hut trägt, auch zu Udo Lindenberg sozusagen, das ist ja ein Gesamtkunstwerk, ja, das gehört zusammen, genauso wie bei Josef Beuys es ja auch eine bestimmte Kleidung war, die ihn ausgezeichnet hat, oder mit der er sich präsentiert hat, die sein Bild, mit der er sich inszeniert hat, sagen wir mal so.
Wobei bei Josef Beuys ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, wie der Hut Symbol sein kann, aber ursprünglich aus einer Funktion heraus. Also Sie alle kennen sicherlich ja die Geschichte, warum Josef Beuys diesen Hut trug. Also Filz und Fett haben ihm ja das Leben gerettet, als er als Kampfflieger abgestürzt war. Und ich glaube, ein Nomade oder ein Hirte hat ihm das Leben gerettet. Und er hatte ja auch eine Kopfverletzung und hatte, glaube ich, eine Stahlplatte im Schädel. Und dieser Hut war für ihn Funktion. Und das Kuriose ist ja, ich denke, 80% der Leute, die das Bild von Josef Beuys kennen und vielleicht seine Kunst nicht kennen, werden berührt von der Wirkung dieses Hutes, also von diesem Blick von Josef Beuys, der ja ganz speziell war. Und dann mit diesem Homburger Hut, und das darf, muss man dann eben auch wieder verstehen, in der Generation, zu der Josef Beuys gehörte, war dieser Hut ja, also man nannte den ja auch Unternehmerhut, das war ja der Hut, den Konrad Adenauer trug. Auf Karikaturen trug diesen Homburg oder Homburger eben tatsächlich immer der Herr mit der Zigarre im Gehpelz.
Oder Khrushchev.
Genau, das ist so ein ganz, ganz extrem konservativer Hut, der praktisch das kontinentaleuropäische Pendant zum Bowlerhead war, der tatsächlich sehr stark den britischen Inseln verhaftet war. Und dass man nun als Künstler wie Josef Beuys, der nun eine Kunst gemacht hat, die ihn außerhalb der Konvention gestellt hat, nun wiederum diesen Hut als Symbol gewählt hat für sein ganzes Leben, das errettet worden ist durch Filz und Fett, das finde ich nun wiederum interessant. Er hätte ja auch einen Künstlerhut tragen können, einen Schlapphut. Es gibt ja diesen Begriff des Künstlerhutes tatsächlich. Und das hat er aber eben nicht gemacht. Und das ist vielleicht, ich weiß nicht warum, das wäre auch ein interessanter Forschungspunkt.
Zu Beuys würden wir noch einfach, also er war ja auch der grünen Bewegung oder den Grünen, der ökologischen Bewegung zugeneigt. Und es war ja auch so ein Outfit, was er trug, was immer, also diese Weste mit den Taschen. Vielleicht war es auch einfach so eine Negation dessen, worüber wir heute sprechen. Nämlich, was Mode oder der Hut als Symbol auszusagen hat. Ja? Und wenn man sagt, ich kümmere mich nicht darum, das ist mir egal, dann ist das ja auch eine Aussage.
Ja, wir haben jetzt viel über Hüte gesprochen, über den Hut, aber leider nicht so differenzieren können. Ab und zu mal haben wir den einen oder anderen Hut oder Hutform gebracht, den Trilby, aber es gibt ja noch den Borsalino und die Baskenmütze oder Helmut Schmidt, der durch die Prinz-Heinrich-Mütze auch ein historisches Zitat bekannt wurde. Das müssen wir leider mit Blick auf die Uhr lassen, denn das war es auch schon wieder. Das war SWR 2 Forum. Und was haben wir da heute aus dem Hut gezaubert? Eben ihn. Hut ab vor alten Hüten, eine antiquierte Kopfbedeckung kommt zu neuen Ehren, war Titel und Thema unseres Streifzugs durch die deutsche Modewelt. Ihren Hut in den Ring warfen dabei heute Professorin Ulrike Nägele, die an der Akademie für Mode und Design in München künstlerisch-konzeptionelle Modedarstellung und Inszenierung lehrt, der Publizist Bernhard Rötzel, der im Brandenburgischen lebt und arbeitet und dessen Standardwerk Der Gentleman ich eben jenen empfehle, weil es ein schönes Hutkapitel bereithält. Und ich danke Professorin Dr. Christina Treuter, Kunsthistorikerin an der Hochschule Trier, wo sie Modedesign lehrt. Allen dreien danke der Reinhard Hübsch für die Diskussion mit einem anerkennenden Chapeau. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich, bleiben Sie auf der Hut.